Ich möchte uns auch alle ganz, ganz herzlich begrüßen in dieser Morgenstunde und freue mich wieder über die Gelegenheit, dass wir in die Schule Jesu gekommen sind, um wieder eine weitere Lektion auch für unser persönliches Leben auch zu lernen. Ich bin persönlich auch sehr dankbar über den Gedanken, den der Bruder uns letzten Sonntag auch gebracht hat. Werdet voll Geistes. Das ist eigentlich auch der Gedanke, der mich persönlich ja seit einiger Zeit bewegt, beschäftigt, und so war ich sehr dankbar, dass Gott auch dem Bruder das aufs Herz auch gelegt hat. Und meine persönliche Überzeugung ist die, dass die Fülle des Heiligen Geistes ist die Antwort auf all die Nöte unserer Zeit. Wir werden gleich noch auch in das Wort auch reingehen, und ich möchte mit der Hilfe des Herrn heute einen Gedanken anknüpfen, ausbauen, wo der Bruder, kann man sagen, letzten Sonntag aufgehört auch hat. Aber zuerst möchte ich uns insofern den Gedanken weitergeben. Ich glaube, vielen aus unserer Mitte liegt es einfach auf dem Herzen, dass Gott doch unter uns sein Reich bauen möchte. Uns liegt es auf dem Herzen, dass Gott uns offene Türen schenken möchte, um das Evangelium zu verkündigen. Uns liegt es auf dem Herzen, dass Gott eine reiche Frucht durch die Arbeit auch wirken möchte. Und das ist, meine Lieben, ganz natürlich und schön, dass wirklich Gott Seelen, die ferne von Gott sind, noch hinzufügen doch möchte. Und dass Gott sein Wort, die Verkündigung des Wortes Gottes, bestätigen möchte durch Wunder und Zeichen. Und ich denke, dieser Wunsch, dieses Verlangen, das ist ja gesund, es ist völlig normal. Aber wir wollen, meine Lieben, auch insofern uns wirklich bewusst auch werden, wie hat Gott uns auch in der Vergangenheit geführt? Und wir haben ja schon um offene Türen gebetet. Und hat uns Gott nicht diese offenen Türen geschenkt? Ich glaube schon. Und meine Lieben, mir liegt es auf dem Herzen, dass wir bei dem großen Wunsch nach mehr nicht vergessen, das Danken, was Gott uns schon gegeben hat. Wir haben um offene Türen gebetet, und Gott hat uns die offene Tür im Überflutungsgebiet im Ahrtal geschenkt. Gott hat uns eine offene Tür im Eutinger Talweg geschenkt, wo wir Gottesdienste durchführen können, wo wir mit Menschen in Kontakt kommen, Gäste kommen zu unseren Versammlungen. Die Verkündigung allgemein wird über das Internet übertragen, und man hört hier und da völlig fremde Menschen auch die Botschaften auch anhören. Seelen bekehren sich. Meine Lieben, aber trotz all dem empfinden wir, glaube ich, dass Gott in seinem Wort viel, viel mehr für uns hat. Viel, viel mehr. Und darum, meine Lieben, ist dieses Verlangen, dieses Sehnen gut, es ist auch gesund. Und meine Lieben, der Heilige Geist, die Fülle des Heiligen Geistes ist eben die Antwort genau auf dieses Sehnen, auf dieses auch Verlangen. Warum ist es so, meine Lieben? Weil wir von unserer Seite vieles machen können. Wir können viel Zeit investieren in das eine, in das andere. Wir können arbeiten, wir können Veranstaltungen planen, durchführen, gute Kinderarbeit machen, Jugendarbeit machen, Gottesdienste durchführen, Gemeinschaften pflegen. Aber wer wirkt die Frucht, meine Lieben? Wer wirkt die Frucht? Das kann nur der Heilige Geist wirken. Da ist nichts von unserer Seite, meine Lieben, wo wir sagen können, ja, wir haben doch das und das gemacht und darum hat der Heilige Geist gewirkt. Der Heilige Geist, er wirkt souverän. Und darum, meine Lieben, liegt es mir auch so auf dem Herzen, dass wir diese Zusammenhänge verstehen, dass es nicht an unserem Laufen, an unserem Wollen schlussendlich liegt, sondern allein wirklich in der Arbeit des Heiligen Geistes. Meine Lieben, es gibt hier noch so eine Gefahr, möchte ich so sagen, wenn jemand so diesen großen Wunsch auch hat, nach Erweckung, was ja gesund ist, einen großen Wunsch, dass Gott sich unter uns mehr bekennen möchte, dann ist hier die Gefahr, dass manche vielleicht unzufrieden sind, dass sie irgendwelche Vergleiche machen. Ja, früher war es so, oder wie war das so den ersten Aposteln? Dort hat sich Gott doch so und so bekannt, bei uns ist es nicht. Und man kommt in so eine Lage, dass man anfängt, vieles in Frage zu stellen. Und meine Lieben, das ist definitiv der falsche Weg, wenn Unzufriedenheit in unser Herz einkehrt. Ganz, ganz wichtig ist, dass wir ein Verlangen haben, dass wir reine Motive, ein reines Herz haben, dass Gott mehr unter uns wirken möchte. Aber dass wir Gott und dem Heiligen Geist nicht vorschreiben, tatsächlich wie er wirken soll. Ich möchte nur erinnern, dass wir, ich sag mal, in der Geschichte ganz unterschiedliche Phasen doch erlebt haben. Phasen, wo der Heilige Geist mächtig wirken konnte unter den Menschen, aber dann kennen wir auch aus der Geschichte Zeiten, wo es eben nicht möglich war, aus unterschiedlichen Gründen. Wir denken an das Leben des Propheten Jeremia, wir denken an die Gebetswoche, wo wir über Noah gehört haben. Wie lange hat dieser gerechte Mann gepredigt, aufgerufen, umzukehren zu Gott, und es ist keine Erweckung gekommen. Und darum, meine Lieben, liegt es nicht an uns in diesem Sinne, dass wir uns gewisse Vorstellungen machen, sondern dass unser Wille mit dem Willen Gottes auch im Einklang auch steht. Und meine Lieben, voll Geistes zu werden bedeutet, dass wir wirklich Gott, dem Heiligen Geist, die volle Herrschaft über unser Leben geben. Das ist der Gedanke, der mir so groß geworden ist. Und ich habe auch eine Präsentation mitgebracht, wo wir jetzt so Schritt für Schritt auch durchgehen wollen. Und das Thema für heute Morgen lautet: Wer sitzt auf deinem Thron? Wer sitzt auf meinem Herzensthron? Das ist der Gedanke, der mich persönlich beschäftigt auch hat. Und wir wollen jetzt wirklich in das Wort Gottes auch eintauchen und uns wirklich dieser Frage auch stellen. Wer sitzt auf meinem Herzensthron? Wir wollen nicht über andere Menschen sprechen heute, sondern wir wollen heute in uns selber hineinschauen und uns prüfen. Wer sitzt denn da? Und wir wollen, meine Lieben, zuerst mal schauen, wie ist überhaupt die Arbeit Gottes, wie ist die Arbeit des Heiligen Geistes mit uns Menschen? Der Mensch im Vergleich zu Gott, er ist doch von seiner Wahrnehmung von allem sehr beschränkt. Der Mensch sieht nur das, was vor Augen ist, aber Gott sieht wohin? Er sieht in der Tiefe des Menschen hinein, er kann die Beweggründe, die Motive des Herzens sehen. Der Mensch sieht nicht in die Zukunft, Gott aber weiß die Vergangenheit und erkennt auch alles, was uns noch begegnen wird. Der Mensch ist in seiner Kraft eingeschränkt, Gott dagegen und der Heilige Geist in seinem Wirken, was können wir dazu sagen? Ihm ist alles möglich. Und meine Lieben, zusätzlich wollen wir noch diesen Gedanken auch betrachten. Das Herz des Menschen ist ja durch den Sündenfall verdorben. Und der Mensch, er neigt natürlich zu dem Schlechten, zu dem Bösen. Das kennen wir von kleinen Kindern schon, dass sich es in ihnen zeigt. Und je älter der Mensch wird, desto mehr offenbart sich auch diese Herzenshaltung. Aber meine Lieben, Gott hat in seiner Weisheit, in seinem Plan, dem Menschen doch einen freien Willen geschenkt. Und er bietet dem Menschen jetzt eine Alternative. Und er sagt, pass auf, dein Herz ist verdorben. Du lebst in Auflehnung, in Rebellion gegenüber mir. Aber ich biete dir an, dass du Frieden findest. Dass du Frieden für dein Herz findest, dass deine Sünden vergeben werden, wenn du anerkennst, dass ich, der Herr, dein Schöpfer bin. Und dass ich durch mein Leiden, durch mein Sterben all deine Sünden, all deine Schuld reinigen kann und dass du wirklich ein freier Mensch wirst, dass du Frieden für deine Seele bekommst. Und der Mensch muss nun entscheiden, entweder nimmt er dieses Gnadenangebot Gottes an, oder Gott sagt, du hast einen freien Willen, du kannst auch weiter so leben. Aber dann musst du die Folgen deiner Entscheidung bedenken, dass du in alle Ewigkeit von mir getrennt in der Hölle auch die Zeit verbringen wirst. Und meine Lieben, Gott bietet uns aber dann noch eine Alternative an. Für all diejenigen, die Ja gesagt haben und ein Kind Gottes geworden sind. Dass Gott dann nicht nur die Sünden vergibt und Frieden für die Seele gibt, sondern Gott möchte nicht nur Gemeinschaft jetzt mit uns haben, ja, sondern Gottes Gedanke geht noch weiter und er sagt, weißt du, ich habe einen Plan für dein persönliches Leben. Ich habe einen Plan für die ganze Menschheit. Und ich arbeite über Menschen. Ich möchte über dich arbeiten. Bist du bereit, dein Herz mir völlig übergeben? Möchtest du dein Leben mir völlig weihen, damit ich durch dein Leben sozusagen zu meinem Ziel komme? Und da steht der Mensch wieder jetzt vor dieser Auswahl. Soll er dem zusagen oder soll er nicht zusagen? Der Plan Gottes ist, meine Lieben, dass wir persönlich doch Christus ähnlicher werden. Es ist doch so. Und dass wir unseren Willen in den Willen Gottes hineinlegen. Und jetzt kommt etwas ganz Wunderbares. Diese Übergabe, diese Weihe, sie wird doch nie zum Nachteil des Menschen sein, oder? Einerseits lässt Gott uns unseren Willen. Das ist so dieses besondere Geheimnis, wie Gott mit uns Menschen arbeitet. Er lässt uns unseren Willen einerseits. Wir können immer noch selber denken, Sachen beurteilen. Aber Gott möchte uns so weit führen, dass wir sozusagen wie er anfangen zu denken. Und wenn uns der Geist auch anleitet, dieses oder jenes zu tun, dass wir eben Ja sagen, dass wir uns gebrauchen lassen, dass wir uns führen und leiten lassen. Und meine Lieben, dieser Gedanke, sich von dem Heiligen Geist führen und leiten lassen, er kommt uns sehr bekannt vor. Und wer wünscht es nicht, sich von dem Heiligen Geist geführt und geleitet zu wissen. Ich glaube, ein jeder Einzelne. Aber meine Lieben, das Ganze geht weiter. Wir lesen zum Beispiel in Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Das ist diese Übergabe, die Gott von uns möchte. Die Weihe, wirklich ein Opfer zu bringen und ja, unser ganzes Leben ihm doch hinzugeben. Und er sagt hier, das ist dieser vernünftige Gottesdienst. So wünscht es sich Gott, dass ein jedes Kind Gottes zu diesem Punkt kommt, dass er sein Leben ihm übergeben möchte. Apostel Paulus beschreibt es uns weiter in Römer 6, Vers 13. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin. Gebt euch selbst Gott hin. Das ist diese Übergabe, die Gott von uns doch so sehr auch wünscht. Und meine Lieben, hier beginnt jetzt dieser große Kampf, diese Entscheidung, das eigene Ich, der eigene Wille, wird er jetzt auf diesem Herzensthron bleiben oder wird man es sozusagen absetzen? Und meine Lieben, wer wird sich dann auf den Herzensthron setzen? Wer wird sich setzen, meine Lieben? Der Heilige Geist. Und meine Lieben, wenn wir sagen, oder dieser Aufruf, werdet voll Geistes oder erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, bedeutet eins, dass der Heilige Geist, möchte ich so sagen, das Kommando über unser Leben übernimmt. Das bedeutet nicht weniger. Das schließt ein, dass wir unseren Willen beiseite tun und wirklich uns völlig ausliefern dem Heiligen Geist. Aber nun, meine Lieben, das ist genau der Punkt, wo der Mensch ja vor der Entscheidung steht. Und wie viele Bedenken mögen hier doch kommen. Es fällt uns Menschen überhaupt schwer, die Kontrolle aufzugeben. Wenn wir in Situationen sind, die wir nicht kontrollieren können, das ist etwas, was uns für manche ganz, ganz schrecklich ist. Man hat es nicht im Griff selber, man kann nichts beeinflussen, man hat die Kontrolle nicht mehr in der Hand. Das fällt uns schon so schwer, wenn ich sag mal jetzt auf die Erziehung unserer Kinder eingehe, wenn sie kleiner sind, dann sind sie noch bei uns, dann können wir alles in dem Sinne kontrollieren, wir sorgen für sie aufs Beste. Aber dann irgendwann mal werden sie älter und werden eben erwachsen und übernehmen selber sozusagen Verantwortung für ihr Leben. Und auch hier so als Eltern, dass wir dann zurücktreten und immer mehr diese Verantwortung an die Kinder übergeben. Das fällt manchen Eltern schwer. Vor allem, wenn es vielleicht das Kind Wege einschlägt, wo man merkt, das ist nicht gut. Aber meine Lieben, dass man keine Kontrolle hat, das fällt uns Menschen sehr, sehr schwer. Aber jetzt kommt ja noch das erschwerend hinzu, dass ich die Kontrolle über mein eigenes Leben aufgebe. Ja? Und wie ist es mit dem Menschen selber? Der hat doch Ideen, der hat doch Gedanken für die Zukunft. Das soll doch so und so und so und so laufen. Und jetzt, ja, die Kontrolle abgeben, nicht wissen, werden meine Wünsche überhaupt in Erfüllung gehen? Wie wird überhaupt dann der Heilige Geist mich führen? All das weiß man nicht, weil der Mensch an sich ja beschränkt ist. Und darum neigen wir doch dazu, dass wir sagen, ich überlasse keinem anderen mein Leben, die Kontrolle über mein Leben, ich will mein Leben selber kontrollieren. Ich will selber entscheiden, wohin ich gehe und wie weit ich gehe. Der andere Gedanke ist, dass, glaube ich, wir ja durch die Bibel, durch das Wort Gottes vielleicht gewisse Vorstellungen haben, gewisse negative, möchte ich so sagen, Vorstellung über die Herrschaft des Heiligen Geistes. Die Fülle des Heiligen Geistes bedeutet, dass ein Geist mich erfüllt. Wir haben einen eigenen Geist, einen eigenen Willen, aber jetzt soll der Heilige Geist sozusagen mich erfüllen und über mich herrschen. Und ich glaube, ob bewusst oder unbewusst, haben wir gewisse Vorstellungen, dass wir sagen, Moment mal, lesen wir nicht in der Bibel von unreinen Geistern? Ich möchte uns jetzt einfach mal eine Begebenheit aus Lukas 9 vorlesen, Lukas 9 von Vers 37. Es geschah aber am nächsten Tag, als sie von dem Berg herabstiegen, da kam ihm eine große Menschenmenge entgegen und sie, ein Mann aus der Menge, rief, Meister, ich bitte dich, sieh doch meinen Sohn an, denn er ist mein einziger. Und sie, ein Geist ergreift ihn und plötzlich schreit er und er reißt ihn, dass er schäumt und mit Mühe weicht er von ihm und bringt ihn fast um. Und ich habe deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Da antwortete Jesus, O du ungläubige und verkehrte Generation, wie lange soll ich bei euch sein und euch ertragen? Bringt deinen Sohn her. Und als er zu ihm kam, riss ihn der Dämon und zerrte ihn heftig. Jesus aber bedrohte den unreinen Geist und machte den Jungen gesund, und gab ihn seinem Vater zurück. Und sie waren alle erstaunt über die Herrlichkeit Gottes. Ich glaube, dass solche Begebenheiten uns innerlich irgendwie, wie soll ich sagen, sehr vorsichtig, ja, stimmen. Wie ist das, wenn ein Geist über mein Leben die Herrschaft übernimmt? Und was wir aber, meine Lieben, durch die ganze Bibel hindurch sehen, es gibt tatsächlich unreine Geister, die genauso wie Satan eine Seele knechten. Unreine Geister, sie gebrauchen den Menschen sozusagen zu ihren Zwecken, zu unlauteren Zwecken. Und wir haben auch hier doch gelesen, dass ja dieser Sohn, dass er geschäumt hat, ja, dass der Geist ihn gerissen hat und er bringt ihn fast um. Aber meine Lieben, Da sprechen wir in solchen Fällen von einer Besessenheit, sagen wir. Ja? Ein Mensch ist besessen. Und damit meinen wir, ein Mensch ist von einem unreinen Geist besessen. Aber wie ist es jetzt, wenn wir das Ganze auf den Heiligen Geist übertragen? Die Fülle des Geistes in uns. Können wir dann auch von einer Besessenheit sprechen? In einem gewissen Sinne ja, weil das ist doch auch ein Geist, der völlig die Herrschaft in unserem Leben übernimmt. Und trotzdem, meine Lieben, lesen wir an keiner einzigen Stelle, ist mir nicht bewusst, dass der Heilige Geist in dieser Art und Weise beschrieben wird, ja, dass der Mensch wie besessen ist. Meine Lieben, wenn der Heilige Geist in uns ist, wenn wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, dann wird der Heilige Geist unser Leben gebrauchen, dass Gott verherrlicht wird. Er wird unser Leben nie in diesem Sinne, wie die unreinen Geister es tun, unser Leben missbrauchen, nie. Und was sehr interessant ist, meine Lieben, dass der Heilige Geist immer in Übereinstimmung in diesem Sinne mit unserem Willen wirkt. Das heißt, wir können dem Heiligen Geist gewisse Grenzen setzen und er wird diese Grenze nicht überschreiten im Vergleich zu dem unreinen Geist. Manche haben wirklich Angst vor der Führung des Heiligen Geistes. Manche meinen, wenn sie persönlich für ihr Leben sorgen, dann machen sie das viel, viel besser, wie der Heilige Geist es tun kann. Aber meine Lieben, ist es wirklich so, dass wir besser für unser Leben sorgen können, vorsorgen können, als der Heilige Geist es tun kann? In keinster Weise. Wir sind beschränkt, nochmal dieser Gedanke, der Heilige Geist, er ist Gott. Ihm stehen alle Mittel zur Verfügung und alle Wege sind für ihn offen. Aber er respektiert, meine Lieben, unseren Willen. Wir werden gleich noch dazu kommen, dass er in dem Sinne den Menschen nie zu etwas zwingen wird. Und jetzt, meine Lieben, wird vielleicht der ein oder der andere sagen, ja, ich habe tatsächlich mein Leben Gott übergeben, ich habe mich Gott geweiht und der Heilige Geist ist ja in mein Herz eingezogen. Und wenn es so war, Gott sei Dank. Aber meine Lieben, meine Frage ist, ob der Heilige Geist heute in deinem Leben auf deinem Herzensthron sitzt. Warum ist die Frage so wichtig, meine Lieben? Wir haben eine Begebenheit, wo der Herr Jesus auf Erden war und da geht es jetzt um die Schriftgelehrten, um die Pharisäer auch. Und der Herr Jesus sagt zum Beispiel Matthäus 23 von dem ersten Vers, da redete Jesus zu den Menschenmengen und zu seinen Jüngern und sprach, auf Moses Lehrstuhl haben sich die Schriftgelehrten und Pharisäer gesetzt. Alles, was sie euch sagen, dass ihr es halten sollt, das haltet und tut, aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln. Und jetzt kommt's, denn sie sagen es, aber sie tun es nicht. Meine Lieben, wir können, auch wenn wir, ich sage mal, einen guten Anfang gemacht haben, wenn wir unser Herz, unser Leben Gott auch geweiht haben, dann ist da kein Automatismus, ja, dass unser Leben so ganz automatisch irgendwie laufen wird, sondern wir können auch das Opfer, das von dem in Römer 12, Vers 1 die Rede ist, unser Leben, dieses Opfer, können wir von dem Altar auch wieder herunterholen. Und dann können wir immer noch sprechen, ich habe doch damals mein Leben übergeben. Die große Frage ist, ob dein Leben heute noch auf dem Altar auch ist. Meine Lieben, uns wird in Apostelgeschichte 5, Vers 32 folgender Vers weitergegeben. Und wir sind seine Zeugen für diese Worte und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Da sprechen hier die Apostel diese Worte aus. Also der Heilige Geist, er wird denen gegeben, die Gott gehorchen. Und meine Lieben, so ist das auch weiter. Wenn wir auch den Geist empfangen haben, dann wird der Heilige Geist nur bei uns bleiben, die Fülle in uns, oder wir werden erfüllt sein, wenn wir wirklich im Gehorsam Gott gegenüber unser Leben fortführen. Wir haben Schriftstellen, zum Beispiel 1. Thessalonicher 5, Vers 19, da heißt es, den Geist dämpft nicht. Ja? So, das heißt, wir können durch unser Leben uns so verhalten, dass der Heilige Geist in gewisser Weise sich zurückzieht. Er wird sich nie in unserem Leben in dieser Art zeigen, dass er irgendwie Gewalt antut, ja? Dass er sagt, ich werde jetzt über dich herrschen. Sondern er ist sehr feinfühlig. Und wenn er merkt, dass der Mensch Grenzen ihm setzt, dann zieht er sich einfach zurück. Wir haben die Schriftstelle in Epheser 4, Vers 30, da heißt es, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Meine Lieben, was ist hier eigentlich gemeint? Betrübt nicht den Heiligen Geist. Das heißt, wir können, es besteht eine Möglichkeit wohl, dass wir durch unser Leben den Heiligen Geist betrüben. Zum einen müssen wir hier schon aus diesen Worten sehr klar herauslesen, es ist der Heilige Geist, ja? Er ist heilig. Und wenn unser Leben nicht heilig ist, dann kann er dort schon gar nicht wohnen. Und meine Lieben, der Heilige Geist, das haben wir auch letzten Sonntag gehört, das ist eine Person, die eben sehr feinfühlig ist, ja? Die sich nie aufdrängen wird, die aber uns helfen möchte. Und darum, meine Lieben, wenn der Heilige Geist merkt, dass wir ihm Grenzen setzen, dass wir uns nicht weiter von ihm führen auch lassen, dann zieht er sich einfach auch von uns zurück. Und meine Lieben, wenn Schuld, wenn Sünde in unserem Leben auch einkehrt, dann muss der Geist an uns wie arbeiten? Da geht es nicht darum, dass wir dem Ebenbild Christi ähnlicher werden. Jetzt muss der Geist wieder ganz von vorne anfangen und uns überführen von unserer Schuld, von unserer Sünde, dass wir wirklich offene Augen bekommen, dass wir Buße tun. Und dann fängt er wieder in aller Geduld mit uns an zu arbeiten. Wir haben so wertvolle Worte von David auch hinterlassen. Das ist ja sein Bußpsalm, Psalm 51 ab dem 12. Vers. Er sagt so, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Tröste mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem freudigen Geist rüste mich aus. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, sagt David. Da, wo Sünde ist, da zieht sich der Heilige Geist zurück. Und das war David so wichtig. Und er hat ja Buße getan dafür. Und es lag ihm auf dem Herzen, dass der Heilige Geist auch ihn weiter führen und leiten möchte. Wenn wir, meine Lieben, über den Gedanken sprechen, wer sitzt auf meinem Herzensthron, sprich, wer hat in meinem Leben das Sagen, dann haben wir ein wunderbares Beispiel, wie der Herr Jesus persönlich hier auf Erden gelebt hat. Und ich habe uns drei Verse mitgebracht, die wir jetzt gemeinsam betrachten möchten. Johannes 4, Vers 34. Jesus sprach zu ihnen: Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu vollenden. Für Jesus war das so wie Essen und Trinken, sagt er, so wie Speise zu sich nehmen, ist für mich die Unterordnung unter den Willen meines Vaters. Den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Daraus können wir eins doch lernen: Wenn Gott etwas gesagt hat, dann hat Jesus es auch getan. Er hat aber nichts aus eigener Idee, aus eigener Weisheit getan. Ein weiterer Vers, Johannes 5, Vers 30. Ich kann nichts von mir selber tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Und Johannes 6, Vers 38, denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Meine Lieben, und wenn der Herr Jesus, der hier auf Erden war und Mensch war, es uns persönlich vorgelebt hat, dann meint es, dass Gott in ähnlicher Weise mit uns, mit seinen Kindern, genauso arbeiten möchte. Meine Lieben, wenn wir uns hier nochmal Gedanken machen, wenn Jesus so gehorsam war seinem Vater gegenüber, wie stellen wir uns eigentlich den Himmel vor? Wenn Gott einen Befehl den Engeln gibt, wie reagieren da die Engel? Reagieren die so, wie wir Menschen sind, so in dem Sinne, hat da jemand was gesagt? Ich habe es irgendwie nicht so gehört. Jetzt habe ich gerade keine Zeit. So, später, wenn ich dann irgendwie zum Essen runterkomme, ne, dann können wir mal sprechen. Läuft das so ab oder wie stellen wir das uns vor? Durch die Bibel, durch das Wort Gottes erkennen wir an mehreren Stellen, ja? Da Jesus sagt selber, er hat die Macht sozusagen, den Engeln zu befehlen, um ihm zu helfen. Er hat die Macht zu befehlen, das andere zu gehorchen. Und zwar aufs Wort. Das ist, meine Lieben, was normal ist. Und jetzt muss Gott mit uns Menschen arbeiten, die eigenen Willen haben, die sich sträuben, die so viele Bedenken haben. Aber meine Lieben, der Plan Gottes mit uns Menschen ist tatsächlich, dass er durch uns wirkt. Wenn er etwas sagt, dass wir wirklich ein Ohr eines Jüngers haben und dass wir dann wirklich Gott auch gehorchen. Es ist so interessant, meine Lieben, wenn wir in die Geschichte des Volkes Israel reingehen, allgemein auch in die Geschichte. Wie hat eigentlich Gott sich das vorgestellt? Er hat ja das Volk Israel auserwählt, ja? als ein Volk, ein Bund mit ihnen geschlossen und es war ihr Gott gewesen, der sie aus Ägypten rausgeführt hat. Und gar nicht so lange sind einige Jahre vergangen. Was wollte dann das Volk Israel? Es wollte einen König haben. Es hat gesagt, dass wir Gott als unseren Führer haben, der uns zu sagen hat, das ist uns irgendwie zu wenig. Wir wollen wie die anderen Völker etwas Sichtbares haben. Und wie enttäuscht war Samuel von dem Volk und er klagte es einfach Gott. Und er sagt, weißt du, sie haben doch nicht dich verlassen. Sie haben mich verlassen. Meine Lieben, und das ist eben das Herz des Menschen, das sich von Gott im Prinzip nicht führen lassen möchte, das aber sehr gerne doch bereit ist, dass andere Menschen über sie herrschen. Es ist so interessant, meine Lieben, der Herr Jesus hat uns auch Worte hinterlassen. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Fürsten der Völker über sie herrschen und die großen Gewalt über sie ausüben. Das ist im Prinzip, was wir Menschen durchaus verstehen. Ja? Wenn andere Menschen über uns herrschen, das können wir uns durchaus noch vorstellen. Aber wenn der Heilige Geist, wenn Gott unser Leben führen soll, wenn er in unserem Leben der Herrscher sein soll, da haben wir große Bedenken. Es ist sowieso interessant, eben wie Gott das Volk Israel geführt hat. Das wird ja beschrieben, dieser Führungsstil mit Theokratie. Ja? Das heißt, Gott ist der Führer, der Herrscher. Und meine Lieben, in welcher Gesellschaft leben wir? Wie heißt es bei uns? Das heißt Demokratie, ja? Es wäre eigentlich sowieso interessant, mal wirklich in die Tiefe reinzugehen und das Ganze mal zu vergleichen. So, die Vorteile, die Nachteile. Ich möchte nur ganz kurz einige Gedanken uns weitergeben. Demokratie heißt für uns doch, wir haben ein Mehrparteiensystem. Es gibt andere natürlich Länder, wo es auch eine Partei gibt. Ja, das war für mich auch so interessant, als wir von Russland kamen und wir haben ja bloß eine Partei gekannt. Ja? Eine Partei, die zum Wohl des Volkes alles macht. Und jetzt kommen wir hierher und jetzt gibt es hier mehrere Parteien. Ich habe das zuerst überhaupt nicht verstanden. Wie funktioniert das Ganze? Aber das soll ja angeblich ja viel, viel besser sein. Man sagt ja so, alle Macht dem Volk. Ja? Das Volk wählt, das Volk ist autorisiert, Menschen zu wählen und diese Menschen, sie sollen die Interessen des Volkes vertreten. Aber meine Lieben, wie läuft es tatsächlich praktisch ab? Ich möchte nicht verallgemeinern, aber es gibt genügend Hinweise. Um gewählt zu werden, muss man eben sich doch so präsentieren, sich so hinstellen, dass man wirklich auch gewählt wird. Was wird da nicht alles gemacht? Lebensläufe werden gefälscht, Doktortitel gekauft, gefälscht, auch Doktorarbeiten. Nach außen muss eine schöne Fassade sein, dass Menschen ja einen dann wirklich auch wählen. Es werden Versprechungen gemacht, obwohl man ganz genau weiß, man kann es überhaupt nicht finanzieren. Um besser vor anderen dazustehen, macht man andere eben schlecht. Das ist unser System der Demokratie. Und meine Lieben, als ich so darüber nachdachte, dann dachte ich, es ist sehr interessant, wie Satan das eigentlich alles eingefädelt hat. Wie gesagt, es gab im Verlauf der Geschichte unterschiedliche Arten des Regierens. Es gab Monarchien und so weiter. Ja? Aber hier hat Satan jetzt etwas den Menschen gegeben und wir sagen allgemein, es ist das Zeitalter des Humanismus. Ja? Der Mensch wird in den Mittelpunkt gestellt und man sagt, du kleiner Mensch, du hast jetzt das Sagen. Und die Menschen kommen sich ja wichtig und groß vor. Sie können ja Menschen wählen und sie können ja etwas bewirken im Leben. Aber ganz praktisch ändert sich an dem Wort überhaupt nichts, was der Herr Jesus uns hinterlassen hat. Ihr wisst, dass die Fürsten der Völker über sie herrschen und die Großen Gewalt über sie ausüben. Das ist ein großer Betrug, möchte ich so sagen, der fein eingefädelt ist vom Satan, dass man sagt, das Volk. De facto ist das ganz anders. Und meine Lieben, wir leben aber in so einer Zeit und darum ist es für uns irgendwie auch völlig normal. Ja? Und ich habe gewisse Beobachtungen. Wisst ihr, dass solche Gedanken, wir sind das Volk, wir regieren, das möchte auch in die Gemeindearbeit einschleichen. Und Gottes Gedanken sind hier ganz, ganz anders. Er sagt, Christus ist das Haupt seiner Gemeinde. Meine Lieben, wir werden allgemein konfrontiert, wenn wir in das Christentum hineinschauen, dass wir sagen müssen, das Christentum, es ist schwach. Wenn wir so mit einzelnen Menschen sprechen, da gibt es gewisse Parallelen. Menschen sind in ihrem natürlichen Leben, im Berufsleben überfordert in gewisser Weise. Ausgepowert, sagt man dazu, überfordert mit Burnout oder sonst wie. Weil die Anforderungen immer auch angehoben werden. Es ist stressiger. Man hat allgemein so den Eindruck, Menschen können immer weniger in dem Sinne tragen, Lasten tragen, etwas aushalten. Man ist eben, ja, schwach. Man hat dafür vielleicht nicht so die Zeit. Das kann ich auch nicht machen. Nee, das sollen lieber andere machen. Und ich möchte diesen Spagat einfach zeigen, wie wichtig es ist, ja, unter welcher Herrschaft wir uns befinden. Und ich glaube, meine Lieben, und ich möchte uns zwei Schriftstellen jetzt auch weitergeben, dass wir durchaus natürlich, manchmal beten wir auch so, ja, dass wir sagen, ja, wir sind schwach, wir können nichts auch tun. Und wir beziehen uns ja auf die Schriftstelle aus Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, sagt Herr Jesus, und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist auch so. Wir können ohne Christus nichts tun. Aber meine Frage ist, meine Lieben, noch einmal, wie ist ein schwaches Christentum mit einem allmächtigen Gott zu verbinden? Das passt nicht zusammen, meine Lieben. Wir glorifizieren unsere Schwachheit. Wir sagen, wie schwach wir sind, wie schwach wir sind, wie schwach wir sind. Und schlussendlich glauben wir es und leben so in Schwachheit. Aber hier ist nicht die Frage von Schwachheit. Hier sagt Christus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist auch richtig so. Es gibt noch eine andere Schriftstelle, die uns, glaube ich, auch sehr, sehr bekannt sein wird. 2. Korinther 12. Wollen wir gemeinsam lesen. Was Apostel Paulus schreibt, und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir ein Pfahl ins Fleisch gegeben, nämlich ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheiten, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und hier wird ja wirklich auf die Schwachheit Bezug genommen. Ja? Und ich glaube, daher rühren auch unsere Gedanken, dass wir sagen, ja, wir sollen ja schwach sein. Aber meine Lieben, auf was wird hier eigentlich Bezug genommen, wenn der Apostel Paulus von diesem Dorn im Fleisch spricht? Ist hier Bezug genommen, dass man ein schwaches geistliches Leben hat? Es wird allgemein angenommen, dass hier, was wir nicht genau wissen, aber eben vielleicht eine Krankheit, etwas, was fleischlich, körperlich war und das dem Apostel Paulus zugesetzt hat und er so gerne davon befreit wäre. Aber der Herr Jesus sagt, und wir haben ja hier in diesem 7. Vers, und damit ich mich wegen den hohen Offenbarungen nicht überhebe, hat Gott in seiner Weisheit Paulus diesen Weg geführt, dass er gesagt hat, lieber Paulus, mit dieser Einschränkung, ja, mit diesem Pfahl im Fleisch, den nehme ich dir nicht. Aber eins kannst du sicher sein, wenn es dich so einschränkt in deinem Dienst, wenn du dich eben schwach oder ja, nicht tüchtig fühlst, dann mach dir überhaupt gar keine Sorgen. Meine Gnade ist doch da. Und ich möchte dir helfen. Und meine Lieben, genau das ist hier der Schlüssel. Das ist hier der Schlüssel, wenn wir, ich sag mal, uns noch so vielleicht unwert fühlen, dass wir sagen, ich habe vielleicht das oder jenes, aber der Heilige Geist, er möchte uns so viel Kraft geben, dass wir wirklich aktiv sind im Reich Gottes, dass wir ein Leben, ein erfülltes Leben führen und dass durch unser Leben Gott verherrlicht wird und dass durch unser Leben auch eine reiche Frucht gebracht wird. Und jetzt möchte ich uns, meine Lieben, einen Vers lesen, wo das Ganze jetzt zusammenkommt. Jetzt werden wir es, glaube ich, noch besser verstehen. Lukas 17, Vers 10, da heißt es so, so sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, sagen, wir sind unnütze Knechte. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Ich glaube, bei dem Vers, da gibt es einige Fragen. Ja? Wie ist es überhaupt, dass der Herr Jesus sagt zu seinen Jüngern, so sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so und so sagen. Und meine Lieben, ich habe hier jetzt unterstrichen, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist. Ist es möglicherweise so, meine Lieben, dass diese Kraftlosigkeit, die wir haben, daher herrscht, dass wir einfach laufen, rennen, unser Leben selber organisieren, dass wir Dinge auch im Reich Gottes, betrifft ganz genauso, dass wir überzeugt sind von Dingen, ich muss dieses und jenes und so weiter machen, selber kraftlos sind und keine Frucht da ist oder sehr wenig Frucht da ist. Aber Gott möchte uns genau an den Punkt bringen, dass er sagt, wenn du alles machst, was ich dir befohlen habe, meine Lieben, darum brauchen wir die Fülle des Geistes. Dass wir eben Gott, den Heiligen Geist als Herrscher anerkennen und wenn er uns sagt, dann machen wir das auch. Und ich bin überzeugt, weil der Heilige Geist, der ja so sensibel ist, ja, er wird uns persönlich nie in die Situation bringen, dass wir zerbrechen, dass wir nicht mehr können. Nie. Auch im Reich Gottes nicht. Sondern wenn er uns Aufgaben gibt, dann wird er uns umso mehr Gnade und Kraft geben, diese Aufgaben zu tun. Und darum, meine Lieben, kommen wir ja zu dem nächsten Gedanken. So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, sagen, wir sind unnütze Knechte. Ich meine, wie können wir so etwas verstehen? Tut Gott, der unser Schöpfer ist, der Heilige Geist, irgendwie so abwertend auf uns herabschauen und sagt, also, du bist völlig unnütz, braucht man eigentlich überhaupt nicht, auf diese Art? Christus möchte eigentlich sagen, du hast alles getan, was ich dich geheißen habe. Aber die Frucht, das Ergebnis, habe ich alleine bewirkt. Da hast du überhaupt nichts dazu beigetragen. Nichts. Und das bedeutet, meine Lieben, alles zu tun, was einem befohlen ist, aber völlig überzeugt sein, ja, ich habe etwas ausgeführt, ich habe etwas gemacht, ich war dabei gewesen, aber gewirkt hat der Heilige Geist und nicht ich. Und hier schließe ich, meine Lieben, auch dieser Gedanke, und das ist wieder der Apostel Paulus, den wir so eigentlich gerne dann für unsere Schwachheit sozusagen einspannen wollen, dass er sagt, Philipper 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Und zwar Christus. Ich vermag alles, ja, durch Christus. Ich vermag alles. Da ist keine Schwäche, sondern ich vermag alles. Und meine Lieben, wir wollen uns wirklich prüfen, wenn wir sagen, wir sind erfüllt mit dem Heiligen Geist, ist bei uns wirklich diese Kraft, die der Herr Jesus doch uns verheißen hat. Ja? Wir wollen mal lesen, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Als sich die Jünger auch von dem Herrn Jesus verabschiedet haben, da sagt er so in dem 8. Vers, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, die Fülle des Geistes zu haben und dann aber zu behaupten, dass man schwach ist, dass man kraftlos ist, das passt nicht zusammen, meine Lieben. Und die große Frage ist, ob wir in unserem Leben dem Heiligen Geist einfach Grenzen setzen. Dass wir sagen, ja, sich vom Heiligen Geist führen und leiten lassen, das hört sich sehr gut an, möchte ich auch haben. Aber wirklich sich völlig übergeben und sagen, jetzt herrsche du in meinem Leben, so weit möchte man doch nicht gehen. Oder vielleicht hat man sein Leben übergeben vor einiger Zeit, Christus. Aber dann kamen Umstände, Situationen, wo man das Opfer wieder zurückzieht und sagt, ja, ich möchte lieber für mich sorgen. Meine Lieben, wir wollen uns prüfen. Prüfen, wie es um uns persönlich auch steht. Meine Lieben, dass es nicht eine Theorie wiederum ist, ja, dass wir sagen, wie die Pharisäer, es aber nicht tun. Dass es nicht eine Theorie ist, die aber dann im praktischen Leben wiederum nicht zu sehen ist. sondern ich bin überzeugt, dass wirklich die Fülle des Geistes, das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist oder werdet voll Geistes, das ist die Lösung, meine Lieben. Das ist die Lösung für ein erfülltes Leben für uns persönlich. Das ist die Lösung für wirklich Fruchtbarkeit, ja, im Leben. Dass Gott uns gebrauchen kann, wenn er uns genau sagt, geh dahin oder mach dieses, dann wird er dafür Sorge tragen, dass wirklich Menschen auch geholfen ist. Ich habe mal eine Begebenheit gelesen, wo ein Missionar schon längere Zeit auch im Dienste des Herrn auch stand, war bekehrt natürlich, hat für Gott gewirkt und er hat so geklagt über Fruchtlosigkeit. Er hat empfunden, ich arbeite so viel und es bekehren sich kaum Seelen. Bis Gott ihn wirklich so zu dieser, ja, soll ich sagen, in eine gewisse Krise auch geführt hat, persönlich, wo man natürlich an sich selber auch zweifelt. Herr, man arbeitet, man tut. Aber die Frucht ist nicht da. An was liegt das? Und Gott hat ihm auf eine wunderbare Art und Weise zeigen können, es ist eigentlich alles da. Es ist alles da, du musst es nur nehmen. Du musst nur nehmen und dein Leben Gott wirklich weihen. Und meine Lieben, er hat berichtet dann, wie Gott ihn einfach zu den richtigen Menschen geführt hat. Und Menschen sich dann bekehrt haben. Wie das Wort Kraft hatte, wie es ja eben das ausgewirkt hat, wozu Gott es auch gesandt hat. Und wir wünschen es doch alle uns, oder? Glaube ich schon. Und darum, meine Lieben, lasst uns persönlich prüfen, wie ein jeder persönlich in dieser Hinsicht auch vor Gott auch steht. Und ich möchte uns noch den Vers aus Offenbarung 22, Vers 17 auch mitgeben. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wir müssen nichts bezahlen dafür. Es ist alles da. Alles da. Was der Herr möchte, wirklich dieses Verlangen. Ja? Wer da will, wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser umsonst. Die Fülle des Heiligen Geistes, das haben wir letzte Woche gehört, ist keinem vorenthalten, sondern ist jedem zugänglich. Und darum, meine Lieben, ja, wünsche ich so sehr, dass wir dieses Verlangen haben, erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und wirklich in dieser Gnade ganz praktisch auch zu stehen. Gott möge es einem jeden Einzelnen von uns auch gelingen lassen. Amen.